Jesus, vielen herzlichen Dank für deine grenzenlose, ewige Liebe, mit der du uns geliebt hast und erkauft hast mit deinem kostbaren Blut. Danke für das Kreuz, für die Erlösung, für die Befreiung, für den freien Zugang, die Einladung, zu dir, zu deiner Familie zu gehören. Vielen Dank, dass du auferstanden bist, dass du als der Lebendige in unserer Mitte bist und weil du lebst, leben auch wir. In dir hat unser Leben Hoffnung bekommen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und aufschließt und uns Offenbarung schenkst, Erkenntnis schenkst, was die Erlösung für uns persönlich alles bedeutet, was Jesus am Kreuz getan hat, was die Auferstehung Jesu mit uns persönlich heute zu tun hat. Heiliger Geist, rede, sprich du zu uns. Komm mit deinem Auferstehungsleben, mit der Kraft, mit der du Jesus von den Toten auferweckt hast, und erwecke auch uns heute. Amen. Amen. Ja, ich freue mich sehr, mit euch zusammen die Auferstehung Jesu heute hier zu feiern. Und das ist dieses Jahr gerade mal so gar nicht selbstverständlich. Schon letztes Jahr stand ich vor leeren Reihen und habe nur in die Kamera hineingesprochen. Und dieses Jahr hieß es Osterruhe. Gott sei Dank ist das vom Tisch. Wir dürfen Osterfreude feiern. Schön, dass ihr da seid hier vor Ort. Und ich freue mich über jeden, der zugeschaltet ist und von zu Hause aus zuschaut, ob jetzt oder später im Lauf des Tages. Auf jeden Fall ist das eine historische Tatsache. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und er ist der Lebendige in unserer Mitte. Das kann man nicht rückgängig machen. Ostern kann nicht ausfallen. Amen. Jesus lebt und er ist gegenwärtig hier in unserer Mitte. Amen. Hoffnung erwacht ist mein Thema. Es gibt in unserem Leben immer wieder Umstände, die uns schier den Boden unter den Füßen wegziehen wollen, wo wir die Welt auf einmal nicht mehr verstehen, wo alles zusammenbricht und ein Gefühl von Hilflosigkeit und auch Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Ich denke, dass die allermeisten von uns in der einen oder anderen Form solche Situationen kennen. Wir werden natürlich heute auch darüber sprechen, was es für die Jünger Jesu bedeutet hat, als er gestorben ist und ihre Hoffnung dahin zu sichern schien. Aber wir fangen heute mal bei uns an. Wir alle kennen diese Situation. Orientierungslosigkeit. Du kommst nicht weiter vorwärts und zurück geht's auch nicht mehr. Egal in welchem Bereich unseres Lebens. In der Schule, im Beruf, in der Familie, irgendwelche Situationen, wo du einfach feststeckst. Und ich denke gerade auch an unsere neuen Freunde, die als Schutzsuchende nach Deutschland geflohen sind und in der Bürokratie irgendwo feststecken. Und das dauert für manche schon jahrelang und sie haben immer noch keine Antwort, ob sie bleiben dürfen oder ob sie abgewiesen werden, ein Zustand vor sich Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit breit machen möchte. Wir kennen die Situation, wo plötzlich eine Krankheit einbricht, unerwartet, und vielleicht auch sogar eine, wo man nicht davon ausgehen kann, dass morgen alles wieder gut ist, so wie das meistens bei irgendwelchen Kleinigkeiten, Kopfschmerzen oder sowas ist, sondern wo es lebensbedrohlich ist oder Krankheiten, die sich lange hinziehen, chronisch sind und man irgendwie denkt, wie lange soll das noch gehen und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Oder die Situation von Verlust. Verlust von wertvollen Beziehungen. In der Ehe, in der Familie, da bricht was auseinander und du kannst nichts machen und spürst einfach nur den Verlust. Verlust, weil jemand, der dir sehr nahe stand, auf einmal nicht mehr da ist, weil er gestorben ist. Hoffnungslosigkeit, so eine innere Leere und du weißt gar nicht, wohin damit. Oder eine andere Situation, da kann auch Schuld oder Scham dich so drücken und hoffnungslos machen, werde ich das jemals überwinden, dieses Lebensmuster, dieses Suchtverhalten oder diese Schuld und Scham, die dich drückt und du hast etwas getan, was du nicht mehr rückgängig machen kannst und lebst damit und quälst dich nur noch. Und da ist einfach ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Ich habe gesehen, dass viele genickt haben. Das kommt uns allen bekannt vor. Und ich denke, es gibt viele andere Situationen in unserem Leben, die uns in eine Hoffnungslosigkeit drängen und treiben wollen. Wie muss es den Jüngern damals gegangen sein, als sie alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben? Den von Gott verheißenen Messias. Sie haben die Wunder erlebt. Sie haben seine Lehren gehört und sie haben irgendwie gewusst, er ist der von Gott verheißene Befreier seines Volkes, der Erlöser. Ja, Jesus hat angekündigt, dass er leiden und sterben wird, wie wir das gerade vor dem Abendmahl gehört haben. Aber das konnten sie nicht wahrnehmen. Sie konnten das nicht realisieren. Sie haben sich das nicht so vorgestellt, dass es tatsächlich passieren wird. Sie haben sich vielleicht gedacht, naja, das ist irgendwie sinnbildlich gemeint oder wie auch immer. Und auf einmal wird Jesus abgeführt, gegeißelt, angespuckt, beschuldigt und ans Kreuz genagelt. Jetzt hängt er da. Und die Hoffnung der Jünger ist dahin und sie können nur noch mit dem Kopf schütteln und sie können es nicht fassen. Judas in seiner Verzweiflung rennt davon und denkt sich, was habe ich getan? Ich habe Jesus ausgeliefert und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und er geht hin in seiner Verzweiflung und nimmt sich das Leben, was für eine Hoffnungslosigkeit. Petrus, der vorher noch so mutig und kühn gesagt hat, Jesus, wenn alle dich verraten, wenn alle weglaufen, mit mir darfst du rechnen. Und Jesus hat ihm schon im Voraus gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben. Du wirst geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Und auf einmal passiert es wirklich. Und Petrus weint bittere Tränen unter einem Gefühl von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Die Angst ist groß. Die Jünger verstecken sich hinter verschlossenen Türen und haben Angst, dass auch nach ihrem Leben jetzt getrachtet wird. Sie sind hilflos, hoffnungslos, gleichzeitig können sie nicht leugnen, was sie mit Jesus alles erlebt haben. Das war doch echt, oder? Wir haben doch diese Wunder erlebt. Wir haben gesehen, wie er auf dem Wasser gegangen ist. Wir haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat. Wir haben doch das Wunder der Brotvermehrung gehört. Wir haben seine Predigten gehört. Und wir waren doch so sicher, dass er der Messias ist. Und jetzt hängt er am Kreuz und wir sind vielleicht die Nächsten. Voller Angst sind sie da. Einige gingen zurück in ihr altes Leben, das, was sie kannten. Sie gingen fischen. Zwei Jünger haben sich auf den Weg gemacht in ihr Dorf nach Emmaus. Und irgendwie so alles hoffnungslos. Ein paar Leute waren da, die Jesus die letzte Ehre erwiesen haben. Da war der Johannes, der sich um die Mutter von Jesus gekümmert hat. Da war Josef aus Arimathea, der den Leichnam von Jesus in sein für sich vorbereitete Grabstätte hineingelegt hat. Da waren die Frauen, die am Sonntagmorgen gegangen sind und den Leichnam von Jesus einbalsamieren wollten. Aber insgesamt war so eine Hoffnungslosigkeit. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Und da waren die zwei Jünger, die in ihrer Hoffnungslosigkeit nach Emmaus gegangen sind, in ein Dorf 11 Kilometer weiter weg. Und die hatten viel miteinander zu bereden, sie hatten viele Fragen. Die ganze Geschichte steht aufgeschrieben in Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 49. Wir werden sie jetzt nicht in der Gänze lesen, aber ich werde einfach mal aus dieser Geschichte erzählen. Lukas 24, 13 bis 49. Ich empfehle sehr, das heute Mittag zu Hause einfach mal komplett durchzulesen. Also, sie verlassen den Tatort Jerusalem und machen sich auf den Weg nach Emmaus. Sie reden miteinander, sie haben viel miteinander zu besprechen und plötzlich gesellt sich einer dazu. Ehe sie sich versehen, ist Jesus, der Auferstandene, mitten unter ihnen, nur sie erkennen ihn nicht. Jesus wandert mit ihnen, baut eine Verbindung auf und fragt sie dann, worüber redet ihr? Was beschäftigt euch? Und die zwei Jünger bleiben traurig stehen von dieser Frage und sagen, bist du der einzige Mensch, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Und Jesus so, erzähl doch mal, was ist passiert? Als hätte er das nicht selber am eigenen Leib erlebt. Und sie beginnen zu erzählen, wie sie alles darauf gesetzt haben, dass Jesus der Messias ist, was sie alles erlebt haben. Und dass das Unglaubliche passiert ist, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und tatsächlich gestorben ist. Sie können das einfach nicht fassen. Was macht Jesus? Wie geht er mit ihnen um? Er lässt sie einfach mal reden. Er lässt sie erzählen. Und das ist etwas, was auch für uns wichtig ist, für unsere Seele. Wenn wir nicht ein noch aus wissen, ist es wichtig, dass wir reden, dass wir erzählen. Als meine Frau Kerstin 2018 die Krebsdiagnose bekommen hat und uns das schier den Boden unter den Füßen wegzudrängen schien, haben wir etwas entdeckt. Wir fingen an, viel miteinander spazieren zu gehen im Wald und miteinander zu reden, manchmal auch alleine. Und uns war vielleicht gar nicht so bewusst, aber Jesus war immer mitten unter uns und hat mit uns geredet. Was ist denn passiert? Was macht euch Sorgen? Was macht euch Angst? Und wir konnten miteinander und mit Gott über alles reden. Und in Kapitel 24 im Lukas-Evangelium, Vers 21, da steht dann, wir hatten gehofft, er sei Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Sie haben gehofft, da gab es eine Hoffnung, aber jetzt ist die Hoffnung weg. Und wenn du Enttäuschung erlebst, Hoffnungslosigkeit, darfst du damit zu Jesus kommen und ihm sagen, ich habe gehofft, ich habe gebetet, ich habe damit gerechnet, ich bin jetzt enttäuscht, Zweifel sind da, ich bin völlig irritiert. Das haben die Jünger zum Ausdruck gebracht. Das, was vor 3 Tagen passiert ist, konnten sie überhaupt nicht fassen. Und sie können auch nicht mehr glauben, dass Jesus der Messias ist. Denn inzwischen wussten sie von den Frauen, die am Grab waren und die gekommen sind und die erzählt haben, dass Jesus auferstanden sei, dass ein Engel ihnen erschienen sei und erzählt hätte, dass Christus auferstanden ist, aber sie können einfach nicht mehr glauben. Auch die Situation kennen wir wahrscheinlich, wo wir nicht mehr Mut haben, zu glauben, zu vertrauen. Dass es alles nochmal eine Wende kriegen wird. Dass Gott immer noch größer ist als die Situation. Sie haben es gehört, aber sie konnten es nicht glauben. Und Jesus beginnt, ihren Glauben wieder zu erwecken. Er beginnt mit ihnen zu reden und er sagt ihnen, naja, schaut doch mal, steht das nicht schon bei Mose und den Propheten, dass der Sohn Gottes sterben müsste, leiden müsste, sein Leben hingeben würde, um am dritten Tag aufzuerstehen? Er beginnt ihnen die Schriften auszulegen und Glauben zu wecken. In der Bibel lesen wir im Römerbrief, dass der Glaube aus der Predigt des Wortes Gottes kommt. Und Jesus bringt sie an die Quelle des Glaubens. Er baut ihren Glauben auf, indem er ihnen die Schrift erklärt. So steht's geschrieben. Schon bei Mose und den Propheten. So musste das kommen. Ihr Glaube wird aufgebaut und wird langsam geweckt. Und das ist etwas, was ich auch erlebt habe und kenne, gerade in Krisen, in schwierigen Situationen. Wenn du ein Wort von Gott hast, worauf du dich stützen kannst und stellen kannst, dann wird dein Glaube wieder erweckt, wieder aufgebaut. Ich habe gerade erwähnt, wie das uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat, als die Krebsdiagnose da war. Und Gott sei Dank, Kerstin ist geheilt, wiederhergestellt und mitten unter uns. Halleluja. Preis dem Herrn. Aber in der Situation war die Chance 50-50. Und ja, ich kannte auch Leute, die Krebs überwunden haben, die geheilt sind. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die trotz Gebet und Glaube gestorben sind und die ich beerdigen durfte. Also in mir gab es Zweifel, in mir gab es innere Kämpfe, Sorgen, Ängste, Hoffen und Bangen. Aber als ein Wort Gottes zu uns gesprochen hat aus Psalm 91, wo geschrieben steht, wer im Schatten des Höchsten lebt, der ist unter dem Schutz Gottes. Und wenn schlimme Dinge auch passieren, so sind wir doch sicher in Gottes Hand. Dieses Wort, dieser Psalm 91, hat uns so hindurchgetragen und immer wieder Glauben und Vertrauen in Gottes Güte in uns gestärkt und aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade in Krisen erlebe ich das so, dass es total wichtig ist, zu wissen, was Gott dazu sagt, was sein Wort dazu sagt, eine Verheißung Gottes auch zu kennen. An Weihnachten, im letzten Weihnachten, hatten wir wieder eine schlimme Situation. Wieder betraf es das, was meinem Herzen am wertvollsten ist, meine Frau Kerstin. Und sie hatte einen Verdacht auf eine Hirnblutung. Später hat sich das als eine Hirnhautentzündung herausgestellt. Und in dieser Situation gab Gott mir und uns als Familie, als wir zusammen gebetet haben, Psalm in Jesaja 54, wo geschrieben steht, dass der Herr bei uns ist und uns schützen wird. Und jede Waffe, die gegen uns gerichtet wird, wird nicht Erfolg haben, weil Gott uns beschützt. Wir haben uns auf diese Verheißung, auf dieses Wort gestellt. Wir haben das gebetet und darin Mut und Kraft geschöpft. Eine andere Situation. Nun, wir haben schon ein Jahr lang Corona und für mich als Gemeindeleiter ist es gar nicht so einfach. Gott, was tust du jetzt in dieser Zeit? Und dann kam dieses Wort aus Hosea Kapitel 2, Verse 16 und 17 zu mir. Und wir haben in den letzten Wochen darüber auch gepredigt und gesprochen, wo geschrieben steht, dass Gott sein Volk in die Wüste lockt, um zu ihren Herzen zu sprechen, um dann von dort aus eine Tür der Hoffnung zu öffnen und die Weinberge wiederzugeben. Dieses Wort wurde so real als ein Wort Gottes direkt für mich und uns als Gemeinde und auch eine Erklärung dessen, was tut Gott gerade in dieser Zeit. Er will zu unseren Herzen reden und er öffnet uns eine Tür der Hoffnung. Das gab mir Glaubensmut und Kraft. Vielleicht vielen von euch auch. Also es ist so wichtig, dass unser Glaube auf dem Wort Gottes gegründet und aufgebaut wird. So hat Jesus es getan bei den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Er stärkte ihren Glauben, er weckte den Glauben in ihnen. Und dann geht es weiter. Es wird dunkel, es wird Nacht und die Jünger sagen, Jesus, bleibe doch bei uns. Und Jesus bleibt gerne bei ihnen. Und wenn es dunkel und Nacht wird in deinem Leben, lad Jesus ein. Er ist da und er bleibt gerne bei dir. Amen. Und als Jesus dann mit ihnen das Brot bricht und ein Dankgebet spricht, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen plötzlich, dass es der auferstandene Herr ist, dass es Jesus Christus selbst ist. Ihre Hoffnung wird erweckt. Lukas 24, Vers 32 möchte ich dazu lesen. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Als sie Jesus erkannt haben, war er plötzlich nicht mehr da. Im Geist war er immer noch bei ihnen, aber mit seinem Auferstehungsleib hatte er die Fähigkeit, durch Wände zu gehen und plötzlich woanders zu sein. Sie sehen Jesus nicht mehr leibhaftig, aber sie analysieren, was ist eigentlich passiert. War es uns nicht so warm ums Herz, als er uns Offenbarung gegeben hat, als seinem Wort, als er uns die Schriften ausgelegt hat? Eine andere Übersetzung sagt sogar, brannte nicht unser Herz? Weißt du, wenn der auferstandene Jesus dir in deiner Hoffnungslosigkeit begegnet, wird Hoffnung erweckt. Da wird es dir warm ums Herz und es beginnt sogar zu brennen. Ein Licht wird in deinem Herzen angezündet, ein Licht der Hoffnung. So haben das die Jünger damals erlebt. Und diese Situation kenne ich auch. Wenn du mit Jesus über Dinge redest, wenn er dir einen Zuspruch aus seinem Wort gibt, der Glaube wird erweckt und Hoffnung erwacht. Du bekommst wieder Zuversicht. Du weißt, das ist nicht das Ende, sondern Gott ist da. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen, in deiner Situation von vielleicht Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, Krankheit, Müdigkeit, Erschöpfung. Der Auferstandene ist da. Und wenn der Auferstandene zu dir spricht, wenn er dir das Herz aufschließt, berührt der Himmel die Erde. Und Hoffnung keimt wieder auf. Hoffnung erwacht langsam und immer mehr. Nachdem sie verstanden haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, sind sie mitten in der Nacht nach Jerusalem zu den anderen Jüngern gerannt. Und als sie dort ankommen, treffen sie hinter verschlossenen Türen die 11 Jünger an. Und die haben es auch schon mitbekommen, dass Jesus auferstanden ist, weil er ist Petrus erschienen. Und sie erzählen ihnen ihre Geschichte, was sie gerade mit Jesus erlebt haben und hören, was die anderen Jünger erlebt haben. Und auf einmal, mitten in diesem Gespräch, ist Jesus selbst mitten unter ihnen, leibhaftig, und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Amen. Und Jesus kommt heute in deine Situation und er sagt zu dir, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Sie können es immer noch nicht fassen. Ein Wechselbad der Gefühle wird alles ganz genau beschrieben in diesem Kapitel Lukas 24. Sie empfinden Angst und Zweifel und zugleich Freude. Wie ist das möglich? Angst, Verzweiflung, Freude und Hoffnung erwacht. Jesus erlaubt ihnen sogar die Finger in seine Wundmale zu legen und sich zu vergewissern. Jesus nimmt ein etwas zu essen, was sie ihm geben, und isst vor ihren Augen, damit sie merken, das ist nicht irgendwie ein Geist, nicht irgendein Gespenst, sondern das ist Realität. Kennt ihr die Situation, wo du irgendwas nicht fassen kannst und sagst, kneif mich mal. So, ist das alles irgendwie echt? Aber das war echt und das ist heute immer noch Realität. Jesus lebt, er ist auferstanden. Amen. Und er ist der Grund unserer Hoffnung. Halleluja. Hoffnung keimt auf. Hoffnung ist nicht Abwesenheit von Angst oder von Zweifel, sondern Hoffnung ist eine Gewissheit, dass Gott da ist. Noch einmal, Hoffnung ist nicht Abwesenheit von Zweifel, von Ängsten, von Sorgen, sondern Hoffnung ist, dass mitten in den Zweifeln und Ängsten und Sorgen die Gewissheit immer stärker wird, dass Gott da ist, dass er die Situation unter Kontrolle hat, dass er immer noch größer ist als deine Umstände, in denen du dich befindest. Und das bewirkt eine Freude, die dann in dir aufsteigt. Gott ist da, Gott sei Dank. Gott ist da. Was wäre ich ohne ihn? Was würde ich bloß machen, wenn Jesus nicht da wäre? Mitten in Krankheit, Not, Verzweiflung, Ängsten und Sorgen keimt Hoffnung auf, weil Gott da ist. Amen. Und das möchte Gott auch heute tun. Jesus, der Auferstandene, möchte dir heute begegnen und Hoffnung erwacht. Amen. Und diese Hoffnung hat einen Grund. Es ist nicht nur irgendwie ein Hoffen, dass es irgendwie wahr wäre, sondern die Hoffnung, die Jesus uns schenkt, hat einen Grund. Deswegen fängt Jesus direkt in dieser Situation auch wieder an, das Gleiche zu tun, was er bei den Emmaus-Jüngern getan hat. Er erklärt ihnen die Schriften. Wir lesen das in Vers 45 und 46. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Er gründet ihre Hoffnung auf dem Wort Gottes, das, was schon vor langer Zeit geschrieben war bei Mose und den Propheten. Hier ist der Grund unserer Hoffnung. Das, was Gott in seinem Wort geschrieben und uns zugesagt hat, das ist gewiss. Da können wir drauf bauen. Unsere Hoffnung hat einen Grund. Das Wort Gottes ist die Zusage. Und unsere Hoffnung hat einen Namen. Und Gott selbst verbirgt sich dafür. In Römer Kapitel 15, Vers 13, diese Stelle möchte ich noch lesen, da steht geschrieben, dass Gott der Gott der Hoffnung ist. Halleluja. Halleluja. Da lesen wir, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Hoffnung hat einen Namen. Jesus ist dieser Name, in dem unsere Hoffnung ist. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden. Wenn Hoffnung erwacht, kommt Freude. Da kommt Frieden. Da wird Glaube Realität für uns. Wenn Hoffnung erwacht, dann ist der Heilige Geist am Werk. Und die Hoffnung wird immer stärker und stärker und stärker. Amen. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein Zeugnis an der Leinwand über ein Video uns vorspielen lassen. Und ich werde ins Deutsche übersetzen dieses Zeugnis, während das jetzt läuft. Das kommt aus der Bethel Church in Reading, wo dieses Lied entstanden ist, was wir gleich auch zusammen singen werden, Raise a Hallelujah. Hoffnung erwacht. Ein Halleluja erwacht. Und das ist das, was ich in meinem Geist spüre, was Gott jetzt in unseren Herzen tun möchte und tut. Lass uns das mal hören.
This year as a Bethel Music family, a
few days before Christmas, Bethel Music Family,
most of you guys probably were a part of
und die meisten von denen haben dieses Wunder miterlebt, als Joel und Janice Taylor Sohn Jackson vor ein paar Tagen vor Weihnachten mit einem Hubschrauber abgeholt wurde auf Intensivstation. Wir haben angefangen zu kämpfen und eine Symphonie des Gebets aufzurichten für den kleinen Jungen. Ein paar Wochen später bekamen wir eine Nachricht, dass Joel die Nacht nicht überstehen würde. Sobald ich diese Nachricht gehört hatte und gelesen habe, stand wie ein Riese des Unglaubens vor mir. Und ich sagte nur, Jackson stirbt. Er stirbt heute Nacht, wir werden das Wunder wohl nicht sehen. Und plötzlich in diesem Moment stand, als dieser Riese vor mir stand, fing plötzlich ein Lied in mir aufzuwachen. Ich erwecke ein Halleluja. Ich rufe Halleluja. Im Angesicht meiner Feinde. Ich erwecke ein Halleluja. Lauter als Unglauben. Als dieser Riese uns anschaute, wusste ich, dass der Tag, dass er den Tag bereuen würde, an dem er das Schwert gegen Jackson richtete. Genauso wie Goliath sein Schwert gegen David richtete. Und genau dieses Schwert zum Schwert wurde, das der kleine David nahm, um dem Riesen den Kopf abzuhauen. Als wir erlebten, wie das Wunder an Jacksons Körper geschah, war es wie wenn der Riese des Unglaubens niederfiel. Unsere Community fing an, dieses Lied zu singen. Es war wie eine Stimme und eine Symphonie des Gebets, die anfing zu erwachen. Und ich möchte diesen Text in Deutsch einmal vorlesen, weil er gleich in Englisch gesungen wird. Und ich möchte beten und ich spüre in meinem Geist, dass Gott diese Botschaft und dieses Lied dazu gebrauchen möchte, um auch in deinem Herzen ein Halleluja zu erwecken. Hoffnung aufwachen zu lassen. Ich rufe Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Ich rufe Halleluja so laut, bis jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja. Als Waffe sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja, wenn der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich rufe Halleluja. Mit allem, was ich heute bin. Ich rufe Halleluja. Die Finsternis wird vor ihm fliehen. Ich rufe Halleluja inmitten aller Unklarheit. Und dann sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter, wenn der Feind mir gegenübersteht. Sing ein bisschen lauter, so laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter, als Waffe singe ich nur für dich. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Das ist dieses Lied, das ist diese Botschaft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz öffnest, dass die Hoffnung in dir keimen kann. Glaube der Botschaft, dass Jesus Christus, der Auferstandene, für dich ist. Er ist gestorben für deine Schuld, für deine Sünde, für deine Krankheit, für deine Nöte, für deine Zweifel. Er hat deine Verzweiflung, deine Hilflosigkeit auf sich genommen und am Kreuz den Preis bezahlt. Und er hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Amen. Und der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Und der Teufel konnte ihn nicht halten. Und die Hölle konnte ihn nicht halten. Er ist am dritten Tag auferstanden. Und er ist hier, mitten unter uns. Er ist der Lebendige. Und weil er lebt, haben wir Hoffnung. Amen. Glaubst du das? Erlaube, dass der Heilige Geist in dir diese Hoffnung erweckt. Denn die Hoffnung, Jesus Christus selbst, lebt ja in dir. Die Hoffnung ist nicht irgendwo weit weg zu suchen. Sie ist in dir, wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast. Wenn du an ihn glaubst, ist die Hoffnung bereits jetzt in dir. Sie muss nur erwachen. Amen. Lass uns aufstehen. Jesus Christus, Halleluja, du bist der Auferstandene. Und weil du lebst, haben wir Hoffnung. Schon jetzt und hier in dieser Zeit und über diese Zeit hinaus in alle Ewigkeit. Wir wissen, weil du lebst, leben wir ewig mit dir. Danke für diese Zuversicht und Zusage. Danke für diese lebendige Hoffnung, die wir haben. Danke, dass du bei uns bist in unserer Situation, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserer Verzweiflung. Du bist da. Mit deiner Hoffnung, mit deiner Auferstehungskraft, mit deinem Leben. Und du möchtest heute, hier und jetzt, jedem von uns begegnen. Und ich rufe aus, Hoffnung erwacht. Amen. Halleluja.